Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo Susanne.
Hallo liebe Petra, hallo nach München.
Die Technik läuft, alles funktioniert.
Ja, nach leichten Startschwierigkeiten, aber davon bekommt ja keiner was mit, ne? Wie wir uns hier abmühen.
Ja, wie ja, Profis.
Also zumindest hat man irgendwie eine Menge Programme, die gleichzeitig auf sein müssen und. Und man will ja auch die Aufnahme nicht irgendwie doppelt und dreifach machen und so weiter. Darf man ja ruhig mal erwähnen, wie aufwendig eigentlich das Podcasten ist, gell?
Ja, ich gucke jetzt auch gleich nochmal, ob meine Spur läuft. Ja, sie läuft. Gut, lass uns anfangen.
Okay, dann lass uns anfangen. Wir haben uns eben schon mal ein bisschen unterhalten mit unserer heutigen Gästin, einer Autorin, die liebe Rebecca Eder.
Hallo zusammen, schön, dass ich heute bei euch sein darf. Hi.
Hallo, herzlich willkommen, Rebecca. Wir haben ja letztes Mal schon eine Gästin gehabt, nämlich die Astrid, auch Autorin, die auch historische Romane schreibt. Und ja, da knüpft das so ein bisschen an, ne, Rebecca, weil das machst du auch. Und wir wollen uns heute einfach ein bisschen passend auch zum Thema unseres Podcasts Frauenleben ein bisschen über das Frauenbild im 19. Jahrhundert unterhalten. Denn da haben wir uns alle drei mit beschäftigt, die Petra und ich in den Romanen, aber natürlich auch im Podcast, wo oft das 19. Jahrhundert dran war. Und du hast mehrere Romane geschrieben, die auch in dieser Zeit spielen.
Ja, das stimmt.
Magst du dich vielleicht mal ein bisschen vorstellen, damit unsere Hörerinnen wissen, mit wem sie es zu tun haben?
Das kann ich sehr gerne machen. Ich habe vor 3 Jahren angefangen, die Schokoladenfabrik-Reihe zu veröffentlichen, glaube ich. Geschrieben habe ich schon ein bisschen vorher. Genau. Und habe die Schokoladenfabrik waren so meine ersten historischen Romane, die ich geschrieben habe. Davor habe ich eher so zeitgenössische Romane geschrieben und habe mich dann so an die Historie gewagt und habe gemerkt, dass ich das wahnsinnig spannend finde, gerade mich mit dem 19. Jahrhundert zu beschäftigen. Das ist in dieser Zeit ist so viel Spannendes passiert, was, wie ich finde, uns auch heute noch umtreibt, und dort sind so viele Weichen gestellt worden, mit deren Folgen wir uns heute so auseinandersetzen. Und ich habe dann 3 Bände geschrieben von der Schokoladenfabrik und auch noch ein Standalone. Der Roman heißt Der Duft von Zimt und der spielt auch im 19. Jahrhundert während der Märzrevolution. Nein, Quatsch, das war noch ein anderer Roman. Duft von Zimt spielt während der Franzosenzeit in Hamburg Anfang des 19. Jahrhunderts.
Ja, wenn man so viele Bücher geschrieben hat, kann man schon mal durcheinander kommen. Entschuldigung, Petra, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Die Schokoladenfabrik sind 3 Bände, hast du gesagt. Das sind also wahnsinnig dicke Wälzer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du da lange, lange vorher schon angefangen hast zu schreiben. Und da steht im Mittelpunkt die Familie Stollwerk. Also wir sind heute nicht ganz fiktiv unterwegs, wie das bei Astrid der Fall war, die sich eine Zeit und eine geschichtliche Begebenheit genommen hat und den Rest ausgedacht hat. Bei dir gibt es noch etwas Historisches im Hintergrund, das du so als Aufhänger für deine Bücher genommen hast.
Genau, ich wollte gerne die Geschichte der Firma, also der Familienfirma Stollwerk erzählen. Also einmal, weil ich mich sehr für Süßigkeiten interessiere, aus privaten Gründen. Aber was ich auch so spannend fand, als ich zu der Familie Stollwerk recherchiert habe, ist, dass es wahnsinnig viele Informationen zu den Männern der Familie gibt, dazu, was sie alles entwickelt, erfunden, vollbracht haben, wie sehr sie sich gestritten haben. Das ist ganz oft auch vor Gericht gingen diese Streitereien unter den Brüdern, unter den Kindern und dem Vater. Also das war eine sehr, sehr streitbare Familie, und über alle Errungenschaften, aber auch alle Peinlichkeiten dieser Herren ist ganz viel überliefert und sehr, sehr wenig über die Frauen. Gerade in der allerersten Generation des Gründerehepaars, da ist über die Frau, über die Anna Sophia Stollwerk, konnte ich erstmal sehr, sehr wenig rausfinden. Wo man dann aber auf ihren Namen stößt, das ist, sobald ihr Mann, der ganz viel ausprobiert hat und so sehr, sehr experimentell unterwegs war, sobald der mal wieder pleite war, was sehr oft passiert ist, taucht dann plötzlich der Name der Frau auf, wenn irgendwelche Rechnungen beglichen werden oder die hat dann, wo es dann schwierig wurde, ist sie viel in die Bresche gesprungen und dann plötzlich merkt man, okay, die scheint hier auch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt zu haben, aber in der Geschichtsschreibung der Firma ist davon kaum die Rede. Und das fand ich bei der Recherche wahnsinnig spannend, wie wenig man gerade in so einer, in so einer anfangs sehr kleinen Firma, später in so einem Weltkonzern, dann doch über die Frauen erfährt. Und da habe ich dann, da hat es mich dann gepackt und ich habe versucht, einmal die Fakten, die ich über die Firma Stolberg und ihre Erfindung Erfindungen im Bereich Schokoladenentwicklung, alles, was ich dazu herausfinden konnte, mit Fiktion zu verweben und damit, wie Frauen in der Zeit gelebt haben und wie sie auch in der Geschichtsschreibung auch übersehen wurden später.
Für was ist Stolberg jetzt heute noch bekannt? Also es gibt, ich habe irgendwie so Karamellbonbons im Kopf, kann das sein?
Also heute...
Und Schokoladenprodukte, ne?
Vor allem noch für... Mittlerweile ist Stolberg kein Familienunternehmen mehr, das ist eigentlich nur noch eine Dachmarke und dazu gehört Schwarze Herrenschokolade, Alpia und Sarotti. Also die drei Marken kennt man noch, die mittlerweile noch zu Stolberg gehören. Das hat aber wenig mit der Firma zu tun, wie die damals gewesen ist. Also die wurde 1839, war das erstmal nur eine kleine Mürbebäckerei, die Franz Stolberg damals gegründet hat. Und dann ist es innerhalb von drei Generationen in der Familie dann wirklich zu einem Weltkonzern geworden und damals, gerade so um 1900, kannte wirklich jedes Kind Stolberg-Schokolade und es gab wahnsinnig viel, zum Beispiel so riesige Sammelalben, also Stolberg gehört auch zu den ersten, die mit Sammelbildern in Schokolade gearbeitet haben und da auch richtige Kunstwerke entwickeln lassen von namhaften KünstlerInnen der Zeit.
Und das war in Köln sind die, ne? Und deine Geschichte spielt demzufolge eben auch in Köln.
Ja, genau. Dadurch hat's mich dann an den Rhein verschlagen.
Ich kenne das Schokoladenmuseum in Köln. Ja, da warst du bestimmt auch drin, oder?
Mehrfach natürlich. Leider war das bei mir auch ein bisschen während Corona und dieser riesige Schokobrunnen, den es da gab, der war leider außer Betrieb. Das war
aus richtig, hygienischen Gründen geschlossen.
Das war leider gemein. Richtig schade, ja.
Ja, ja. Ja, hier ist ja, ich wohne ja hier am Zürichsee und da gibt es auch quasi ein Schokoladenmuseum, nämlich von der Firma Lindt. Und die haben umgebaut und das muss gigantisch sein, aber ich war noch nicht drin, weil man muss die Tickets irgendwie eine Woche vorher im Internet kaufen, sonst kommst du praktisch nicht rein. Also es Aber den Kölner Schokoladenbrunnen, den kenne ich natürlich auch, da war ich auch mal in dem Museum.
Lohnt sich auch wirklich, das ist echt toll.
Ja, schönes Thema. Und das zweite Thema von dir ist ja dann auch eine Süßware, nämlich die Zimt.
Genau, die Franzbrötchen.
Franzbrötchen.
Genau, wo ich vorhin einmal die Zeit verwechselt habe. Es geht eigentlich um die Franzosenzeit in Hamburg. Und ich habe da eine Bäckerin, die habe ich tatsächlich erfunden, die gab es so nicht. Aber ich habe da alten Legenden nachgespürt rund um die Entstehung der Franzbrötchen. Und eine dieser Legenden besagt, dass sie während der Franzosenzeit, also Hamburg war war eine Zeit lang von Napoleon besetzt. Und in dieser Zeit soll angeblich dieser einen Legende zufolge sollen die Franzbrötchen entstanden sein, so aus der Kombination von den französischen Einflüssen und der hamburgischen Backkunst.
Ja gut, irgendwo muss ja der Name Franzbrötchen noch herkommen, oder?
Genau, es gibt dazu tatsächlich sehr, sehr viele, teilweise auch lustige Theorien, warum ausgerechnet Franzbrötchen. Die Wahrheit ist wahrscheinlich ein bisschen weniger unterhaltsam, sage ich einfach mal. Es war wahrscheinlich einfach ein französischer Bäcker, der in Altona gelebt hat. Aber ich fand diese Legenden, die es da gab, so spannend und habe versucht, einige Legenden zusammen zu bringen in meiner Geschichte. Und natürlich ist der Rahmen, das ist mir natürlich auch sehr wichtig, dass der historische Rahmen der Geschichte korrekt ist. Und ich fand gerade das Leben in der Franzosenzeit in Hamburg sehr, sehr spannend.
Ja.
Habt ihr beide gleichzeitig anfangen?
Ich wollte gleichzeitig anfangen und dann sah ich, dass Susanne mir das überlassen wollte. Ich hatte meine Frage aber inzwischen vergessen.
Ja, genau, das ist der Standalone-Titel, ne? Schöner Begriff, oder? Der, ne, du hast also eine dreibändige Reihe und dann eben dieses einbändige, der Duft von Zimt. Alles historisch und irgendwie hat auch alles was mit was zu essen zu tun.
Ja, und es geht komplett durchs 19. Jahrhundert. Also die Franzosenzeit war ja dann recht früh, 1812. Und dein letzter Band von der Schokoladenfabrik spielt?
Also der endet dann 1900. Genau.
Perfekt.
Also es wirklich umspannt jetzt wirklich das ganze 19. Jahrhundert.
Ja. So, und jetzt eine ganz kleine Frage. Wie hat sich denn die Situation der Frau in diesem Jahrhundert geändert?
Okay, wie viel Zeit habt ihr?
Oder was? Sagen wir mal, vielleicht geht's uns ja allen ein bisschen gleich. Ja, man hat so eine grobe Vorstellung vom 19. Jahrhundert und dann weiß man, man schreibt einen Roman und fängt an zu recherchieren. So, was gehörte denn mit so zu den Dingen, die dich vielleicht am meisten überrascht haben, als du angefangen hast, dich mit diesen Umständen zu befassen, unter denen Frauen gelebt haben oder mit dem Frauenbild? Kannst du da mhm. was dazu sagen, was dich besonders vielleicht betroffen gemacht hat oder was dich besonders überrascht hat?
Ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, war, dass es tatsächlich im Vormärz oder kurz vor der Märzrevolution schon Frauenbewegung gegeben hat und dass da tatsächlich schon einiges ins Rutschen gekommen ist. Also schon vor der Revolution haben verschiedene Frauengruppierungen versucht, dass Frauen Wahlrecht zur Sprache zu bringen und es ging auch darum, mehr Möglichkeiten für Frauen zu erkämpfen, auch was die Arbeitsbedingungen angeht. Also die haben wirklich schon angefangen, eine ganz frühe Frauenbewegung ins Leben zu rufen, womit ich um diese Zeit gar nicht gerechnet hatte. Und was ich dann sehr, sehr traurig fand, war, dass es durch das, also auch die Märzrevolution ist ja dann gescheitert und dann waren auch wieder nochmal mehr konservative Kräfte an der Macht und es wurde, also vieles, was zu dem Zeitpunkt schon irgendwie, wo Frauen schon vielleicht darauf gehofft haben, dass sich das jetzt erneuert, wurde wieder zurückgeschraubt. Und dann in der Mitte, also nach der Märzrevolution, war tatsächlich die Gesellschaft wieder konservativer und wieder, so, ja, die Frauen hatten sogar noch mehr Probleme als vorher. Und das fand ich so traurig, weil wenn man sich so überlegt, was wäre passiert, wenn die Frauenbewegung damals schon Erfolg gehabt hätte, wenn das Frauenwahlrecht schon viel früher, also wäre das Frauenwahlrecht schon viel früher gekommen, welche Bedingungen hätten Frauen dann vielleicht um 1900 schon gehabt, also was hätte das alles verändert, und dann zu sehen, dass es dann ja 1870 eigentlich viel jetzt aus unserer heutigen Sicht gesehen konservativer und vielleicht rückständiger gewesen ist als 1840.
Ja, da kann ich dir total zustimmen. Also das ist auch was mir besonders aufgefallen ist. Und auch die Erklärungen letztlich dafür, die finde ich auch ziemlich frustrierend. Denn es war ja eigentlich schon so, dass also die Naturwissenschaften sich entwickelt haben. Also es war ja schon so eine recht fortschrittsgläubige Zeit. Und dass man aber eben genau damit auch begründet hat, warum die Frau jetzt wieder zurück an Herd und in die Familie und zu den Kindern soll. Ne? Also mit den, also das, man hat ihnen ja letztlich die Vernunft so ein bisschen abgesprochen, ne? Oder die Reife. Ja, Frauen sind halt so, hat man gesagt, oder? Wie ist dir das da ergangen?
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Also ich musste jetzt auch gerade noch mal so an verschiedene Persönlichkeiten denken, so der damaligen Zeit, die auch sehr mitgekämpft haben, als es dann so auf die Märzrevolution zuging, zum Beispiel an Luise Aston, über die hatten wir jetzt ganz kurz schon mal in unserem Vorgespräch gesprochen. Ich konnte eigentlich gar nicht glauben, als ich so von ihr gelesen habe, die hatte damals um 1840 rum, ist sie in Männerkleidung auf der Straße gewesen, also hat wirklich Männerkleidung getragen, hat Zigarre geraucht wie Männer, hat die Haare kurz getragen und ich hatte, wenn man sich irgendwie beschäftigt, also ich hatte mich vorher mit dem Zeitraum so 1870 auch beschäftigt gehabt und da war das fast undenkbar, dass es sowas geben könnte, also eine Frau in Männerkleidung mit Zigarre und so weiter. Und 30 Jahre vorher war das aber, also gab es solche Menschen einfach, die sich das getraut haben. Also Luise Aston wurde allerdings auch immer wieder Sie hat in Berlin gelebt und da auch versucht, für ihre Belange zu kämpfen und wurde immer wieder auch der Stadt verwiesen. Also sie hatte immer wieder auch überhaupt das Verbot, sich in Berlin aufzuhalten. Also da hat sie natürlich auch immensen Gegenwind bekommen. Und ich finde, wo man das auch wieder sieht, so dieses das Vorpreschen der Frauen und dann diese Rückwärtsbewegung, das fand ich auch ganz stark so Ende des 19. Jahrhunderts, wo die Frauenbewegung wieder in Fahrt aufgenommen hat und wieder immer mehr Frauen gesagt haben, also es wird höchste Zeit, dass es endlich das Wahlrecht für die Frau gibt. Und in dieser Zeit, oder auch, dass sie gesagt, also es ging ja auch ganz viel um Frauenbildung, das war ja auch ein ganz frühes Ziel der Frauenbewegung, dass Frauen überhaupt erstmal die Bildung, wie die Männer erhalten wollten. Und als das um 1900 immer stärker wurde, kam ja dann auch nochmal richtig, richtig krass misogyne Äußerungen, wie zum Beispiel von Paul Julius Möbius, der ist euch ja schon mal begegnet, dieser ein Arzt, der behauptet hat, wenn Frauen zu viel lernen, verkümmern ihre Organe und sie können also haben schlechte Muttermilch und können wahrscheinlich auch gar keine Kinder mehr bekommen und eigentlich stirbt die Menschheit aus, weil keine Frau wird dann mehr Kinder bekommen, wenn sie gebildet ist. Und das wäre also entweder Frau sein und Kinder kriegen oder Bildung und dann ist man aber keine Frau mehr. So, und durch diese, also das war dann immer wieder so eine Gegenbewegung, die dann, finde ich, dann nochmal viel, viel krassere Auswirkungen hatte, sobald eben Frauen versucht haben, sich da durchzusetzen.
Ja, ja, man hat das so auf so komische Art und Weise wissenschaftlich begründet, ja. Und das hat, glaube ich, diesen Aussagen dann auch so eine Macht verliehen, weil das immer so mit diesem Deckmäntelchen daherkam, das ist ja wissenschaftlich belegt, ja, dass die Frau halt so ist. Ne, die ist tendenziell also hysterisch und mit ihrem Körper kommt sie ja sowieso nicht zurecht und da hat sie sowieso auch keine Verfügungsgewalt darüber, sondern das muss eben alles der Mann erledigen. Ja, das ist also, ich kann mich immer wieder auch darüber doch aufregen. Oh ja. Du hast eine sehr interessante Frau in deinen Roman mit eingebaut, nämlich die Sibylle Mertens Schaffhausen, wenn ich den Namen jetzt richtig im Kopf habe.
Ja, das ist richtig.
Kannst du uns über die mal noch ein bisschen was erzählen?
Ja, ich bin auf Sibylle Mertens Schaffhausen gestoßen, eigentlich über Köln, weil ich dann über Kölner Frauen mich informiert habe. Also da ich ja dann einfach zu Köln recherchiert habe, wegen der Schokoladenfabrik und bin auf Sibylle Mertens Schaffhausen gestoßen. Sie war verheiratet eben mit dem Herrn Mertens. Allerdings hat sie ihn in ihre reiche Bankerfamilie reingeholt. Also sie war da diejenige, die dieses Erbrecht sozusagen hatte und der Mann kam da dazu und er soll ein ziemlicher Tyrann gewesen sein, der war wohl, hat sie wohl auch sehr, sehr schlecht behandelt, das war auch im Umkreis eigentlich sehr bekannt und sie hat ihn, also es war keine Liebesheirat und was ich bei ihr so spannend fand, war, dass sie schon sehr früh und beinahe selbstverständlich. Sie hatte dann eine Villa in Bonn und hat da auch so einen Literatursalon abgehalten und so und hat da immer wieder auch mit einer Frau zusammengelebt. Und sie hatte eine Liebesbeziehung mit Adele Schopenhauer, also mit der Schwester von dem berühmten Philosophen Schopenhauer. Sie war auch die Tochter von Johanna Schopenhauer und das war eine damals sehr, sehr berühmte Schriftstellerin. Also die war da zu ihrer Zeit auch viel berühmter als ihr Sohn, womit ihr Sohn damals auch gar nicht so gut klarkam. Ja, und mit dieser Schwester, mit der Adele, hatte Sibylle ein langjähriges Verhältnis. Es war total turbulent. Eigentlich war es sogar so eine Dreiecksbeziehung, weil ihre eigentliche große Liebe hat sie eine andere Frau bezeichnet. Laurina Spinoza hieß die, glaube ich. Und mit ihr war das irgendwie noch mal viel leidenschaftlicher und intensiver. Aber mit Adele hat sie auch irgendwie Zeit ihres Lebens immer Kontakt gehabt. Und die beiden hat auch eine große Liebe verbunden. Und es war wohl ja ein ziemliches Auf und Ab. Und ich habe dazu so ein Buch gelesen von, wie heißt die Autorin? Angela Steidele, Geschichte einer Liebe. Und darin hat sie total spannend diese Geschichte nachgezeichnet. Also innerhalb, also indem sie ganz viele Briefe, Originalbriefe von Sibylle Mertenschaffhausen und Adele Schopenhauer hinzugezogen hat. Und das ist wirklich eine ganz, ganz herzzerreißende Geschichte. Und was ich da auch so spannend fand, war wirklich, dass sie auch in den Briefen geht es nie darum, oh, was ist das hier? Es darf doch gar nicht sein oder so. Sondern sie, weil da in der damaligen Zeit waren lesbische Beziehungen darüber, das war eigentlich gar nicht, also in der öffentlichen Meinung gab es das einfach nicht. Homosexualität unter Männern stand unter Strafe, unter Frauen wurde es einfach ausgeblendet und es wurde behauptet, dass es das einfach gar nicht gäbe, dass Frauen das gar nicht haben könnten. Also irgendwie Interesse an anderen Frauen wäre gar nicht möglich. Und die haben aber nie irgendwie darüber, in ihren Briefen ging es nicht darum, ob und warum und diese Schwierigkeiten, sondern die haben immer wieder wirklich ihre Liebe und ihre Gefühle und ihre Art des Zusammenlebens verhandelt. So ganz, ganz selbstverständlich, wo ich das aus der heutigen Sicht gar nicht denken würde, sondern ich würde eher denken, dass sie damit total überfordert sind und irgendwie sich ganz viel damit beschäftigen, was das eigentlich ist, was sie da tun. Aber darum ging es denen gar nicht. Die wussten das schon, was das ist. Und das war völlig klar. Und die haben einfach ihr Leben geführt und ihre Beziehung verhandelt, wie viele das heute auch machen würden.
Und wie bist du da, wie gehst du da so vor, wenn du jetzt sagst, also war dir das auch wichtig einfach, weil du hast, glaube ich, auch eine lesbische Beziehung eingebaut in den Roman, ne?
Ja, ich hatte ja vorhin schon mal kurz erzählt, dass ich es so krass fand, dass ich über die Frauen der Familie fast nichts rausfinden konnte und habe mich deswegen mit anderen historisch verbürgten Frauengeschichten aus der Zeit beschäftigt und bin dann eben auf Sibylle Mertens-Schaffhausen gekommen und hatte dann die Idee, das zu verbinden. Also in Wahrheit hatte sie auch eine Dreiecksbeziehung und ich habe ich habe diese Dreiecksbeziehung ein bisschen mit reingenommen in meinen Roman und habe da versucht mich an den historischen Begebenheiten, also an ihrer Liebe zu Adele Schopenhauer auch daran auch festzuhalten, aber trotzdem das mit Fiktion zu verbinden und habe in meinem Roman verliebt sie sich in in die Schwester von Anna-Sophia Stollwerk und mir hat das sehr geholfen, mich da an der realen Sibylle Mertens-Schaffhausen zu orientieren und zu schauen, wie hat die ihr Leben geführt, was waren da die Probleme mit den beiden Freundinnen, die sie hatte, wie haben die das verhandelt und habe versucht, mich da viel zu recherchieren und mich dadurch inspirieren zu lassen für die Geschichte in der Schokoladenfabrik.
Machen sich denn deine Figuren im Roman Gedanken über ihre Rolle? Also jetzt nicht nur diese lesbische Beziehung, sondern generell als Frau in der Gesellschaft? Denken die darüber nach?
Die meisten eigentlich nicht tatsächlich. Weil ich glaube, dass das auch viele nicht unbedingt gemacht haben in der Zeit. Mhm. Aber zum Beispiel Luise Esten, die kommt in einem Roman vor, der nächstes Jahr von mir erscheint, während der Märzrevolution. Und die ist da schon auf jeden Fall eine Vorreiterin gewesen. Und die hat sehr dafür gekämpft, dass dass das Frauenbild sich verändert. Oder sie hat sich gewünscht, dass das Frauenbild sich verändern sollte. Und die habe ich dann schon auch darüber reflektieren lassen. Aber ja, das finde ich ist auch immer so ein bisschen die Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, zu gucken, wie kriege ich, also, weil ich glaube, was wir heute erwarten, was authentisch wäre, in der Reflexion der Frauen der damaligen Zeit, war vielleicht gar nicht unbedingt, also, ne, ja. Das ist immer, wie seht ihr das, wie macht ihr das?
Ja, genau, das war nämlich auch mein Gedanke. Das war auch das Gleiche, als ich über Rosalind Franklin geschrieben habe, die halt in den 1950ern sich in so einer Männerdomäne durchsetzen musste. Die wird auch nicht jeden Tag darüber nachgedacht haben, dass sie eine Frau ist und sich gegen Männer behaupten muss und wie ungerecht das alles ist und was man da gesellschaftlich tun kann, um das zu verbessern. Aber trotzdem, aus der heutigen Sicht, wenn wir einen Roman darüber lesen, wollen wir das natürlich diesen Figuren irgendwie zuschreiben, glaube ich.
Das ist tatsächlich, finde ich, ein Thema, ne? Weil wenn man das einfach so als gegeben hinnimmt, dann sagen die heutigen Leserinnen, ja, wie kann die sich das nur gefallen lassen? Aber wenn man es nur zum Thema macht, dann ist es auch nicht authentisch, weil so war es halt nicht, ne? Die haben sind nicht den morgens aufgestanden, haben gesagt, oh Gott, wie ungerecht bin ich jetzt wieder behandelt worden, ja. Ich habe es tatsächlich dann versucht, so ein bisschen zwischen den Generationen diesen Konflikt schon durchscheinen zu lassen. Also dass jetzt die Mutter mit der Tochter zum Beispiel, das verhandelt jede auf ihre Art, ja. Dass zum Beispiel eben mein Roman, die in einem ähnlichen Zeitraum spielen wie die drei Romane von Rebecca, wo es ja auch um ein Familienunternehmen geht, da unterscheidet sich das halt so von Generation zu Generation insofern ein bisschen, dass die erste Generation noch quasi einfach nur in die Bresche springt, weil sie muss. Also sie übernimmt halt diese Aufgabe und stellt dann fest, ich kann das ja eigentlich. Und dass dann erst die Tochter eigentlich diejenige ist, die es auch hinterfragt, ne? Die dann auch sagt, ich möchte was anderes mit meinem Leben anfangen. Und der Vorteil ist dann tatsächlich das, was du gesagt hast, Rebecca, diese Generation, dann nach 1850 hat er schon die Literatur zur Verfügung. Also diese Schriften der Frauen sind erschienen, man konnte sie lesen. Also die zum Beispiel Luise Esten oder Luise Dittmar oder Luise Orthopeda, sie heißen halt alle Luise, aber auch Fanny Lewald oder Ida Hahn oder also da gibt es eben so einige, die im Vormärz publiziert haben. Die Schriften waren verboten. Zu der Zeit dann schon wieder, ne? Also auch zu der Zeit, wo das jetzt mein Roman spielt, also sagen wir mal nach 1850, war das dann tatsächlich alles verboten, was diese Frauen publiziert haben. Aber mit ein bisschen Glück und in einem Roman sowieso kann man dann diese Literatur nachlesen, ne? Also man kann dann, hat dann als junge Frau die Möglichkeit, sich vielleicht doch ein eigenes Bild zu machen. Und das hatte jetzt meine erste Generation noch nicht, weil es da noch einfach nur diese Schriften noch nicht gab, ne?
Kommt ja dann vielleicht auch ein bisschen drauf an, in welcher Gesellschaftsschicht wir uns bewegen.
Ja, richtig. Absolut, absolut. Klar, die bürgerlichen Frauen hatten einerseits natürlich, sagen wir mal, die Bildung, um auch einfach diese Dinge auch nachlesen zu können, ne? Und die Zeit vielleicht auch, manchmal ein bisschen mehr als eine, die also einfach nur von morgens bis abends arbeiten muss, um überhaupt irgendwie was zu essen zu haben.
Wo kamen denn die Stolbecks her?
Also in der ersten Generation der Franz Stolberg war ganz einfacher Bäcker. Der hatte einfach wirklich ein Handwerk gelernt. Also es war ja damals schon auch sehr angesehen. Sie, Anna Sophia, hatte in Wahrheit, also da unterscheidet sich da so ein bisschen meine Version von der Realität. In Wahrheit war sie aus ein bisschen höheren Kreisen und hat ihn da sogar so ein bisschen mitnehmen können. Ja, aber erstmal war das trotzdem alles noch ein bisschen bürgerlicher auf jeden Fall. Und dann waren sie eigentlich erst so Ende des, also erst in der dritten Generation gehörten sie dann schon so zu den sehr, sehr wohlhabenden Kölnern. Und waren dann in ganz anderen Kreisen unterwegs. Und da haben die Frauen dann, also am Anfang haben die natürlich noch viel, viel mehr auch mitgearbeitet im Unternehmen. Also wirklich, täglich einfach bei dem, was so angefallen ist. Und später wurde das natürlich weniger, weil das alles viel mehr ausgelagert wurde auf Arbeiter und auf Stollwerkmädchen.
Stollwerkmädchen?
Ja, das war bis in die, ich glaube, 60er, 70er hinein auch noch der gängige Begriff für die Frauen, die bei Stollwerk gearbeitet haben und Etiketten gemacht haben, die Bonbons eingewickelt haben und all solche Arbeiten, Verzierung der Pralinen gemacht haben und so.
Meinst du jetzt die 1960er und
ja,
70er?
Ja, genau. Ja.
Das waren dann die Stollwerk-Mädchen.
Ganz genau,
okay.
Ja.
Stollwerk-Jungs gab es wohl nicht.
Nein, das waren dann die Sackträger und Arbeiter.
Ach du meine Güte, ja.
Nochmal zu dem, Susanne, was du vorhin noch gesagt hattest, das fand ich auch so spannend, dass man immer so versuchen muss, die Balance zu finden zwischen, was wünschen sich jetzt auch die LeserInnen, wenn sie jetzt von so einer Ungerechtigkeit lesen. Also man liest, die Frau wird hier wahnsinnig schlecht behandelt, die ist viel schlechter gestellt als die Männer, die eigentlich das Gleiche machen, und man hat dann so ein, man hat ja so ein Bedürfnis, das richtig gestellt zu bekommen beim Lesen, dass man da irgendwie nochmal einen Kommentar dazu, also man kann das ja kaum aushalten, das nicht zu bekommen. Ja, und diese Balance finde ich auch wirklich so schwierig zu kriegen. Einmal, wie es, also da muss man sich echt immer wieder so die Frage stellen, versuche ich es jetzt so authentisch wie möglich zu machen oder versuche ich dieses Bedürfnis der LeserInnen zu befriedigen? Und da fand ich es auf jeden Fall spannend, Susanne, dass du das auch so ein bisschen über den Generationenkonflikt löst. Das finde ich ein total schöner Ansatz. Und ich versuche mir auch manchmal so ein bisschen zu sagen, eigentlich ist ja jeder historische Roman, den man jetzt heute schreibt oder liest, hat ja auch so viel mit der jetzigen Zeit zu tun. Und man kann ja nicht die aktuellen LeserInnen ausblenden und so tun, als gäbe es die nicht, weil man schreibt es ja doch für die. Und deswegen finde ich es eigentlich auch vertretbar, das mehr zu reflektieren, als es vielleicht damals gemacht worden wäre. Man kann das ja vielleicht auch nochmal im Nachwort so ein bisschen auffangen und das dann nochmal einordnen. Aber also ich versuche dann trotzdem, die LeserInnen so ein bisschen mitzudenken. Ich hatte jetzt auch gerade erst bei dem Roman, an dem ich jetzt gerade gearbeitet habe, habe ich mit Testleserin darüber gesprochen. Da hatte ein Testleserin gesagt, so, das kann die doch nicht so stehen lassen, die muss jetzt irgendwas dazu wenigstens mal denken, das kann man doch nicht aushalten. Und dann habe ich das auch gemacht und das sie nochmal reflektieren lassen, weil ich glaube, dass das schon trotzdem, ja, ist es nicht genauso wichtig wie die Authentizität. Was meint ihr?
Ja, es ist wirklich, wirklich nicht einfach, ja, wie man damit umgeht. Aber ich gebe dir recht, ich finde auch, natürlich muss so eine Romanprotagonistin tendenziell, es muss ja auch eine interessante Person sein, ja. Und wenn die sich überhaupt nicht mit ihrem Umfeld auseinandersetzt, wenn die sich einfach immer nur irgendwie arrangiert, dann finden unsere Leserinnen heute das wahrscheinlich auch nicht so interessant. Also das wollen die dann auch einfach nicht lesen.
Ja. Das ist ja auch eine riesige Herausforderung, dann die ganze Zeit mit einer Romanfigur zu gehen, die man als schütteln möchte und sagen möchte, hey, genau, Tu doch was dagegen, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen.
Ja, also ich habe auch schon, weil ich auch ein Familienarchiv zur Verfügung hatte, auch einiges an Originalbriefen und so, jetzt gerade bei den Ronnefels, wo es ja um Tee, also diese Tee-Familie ging, also die eine Teefirma gegründet hat, einiges an Originalbriefen gehabt. Und da muss man halt sagen, die Ungerechtigkeit oder sagen wir mal das Schicksal der Frauen, also gerade da hat zum Beispiel, schreibt dann eine Frau an ihre Schwägerin und die Schwägerin zurück, ne? Das ist einfach ein Briefwechsel. Du kannst dann nachlesen, was da drin steht, ja. Und es geht einfach viel so um den Alltag. Und die Ungerechtigkeit, die empfinden wir heute, also wenn ich das dann lese, wie die sich dann da arrangieren muss mit allem, dann empfinde ich das als ungerecht. Aber es ist nicht unbedingt das Thema des Briefes. Es ist einfach, es ist so das Hintergrundrauschen, ja, in dem die halt gelebt haben. Und ja, das ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen ein Balanceakt, damit umzugehen. Weil wir wollen ja auch spannende und interessante und Protagonistinnen haben. Aber ich weiß, also gerade jetzt auf Instagram oder so kommt das ja schon immer mal wieder vor, dass es dann halt Leserinnen gibt, die sagen, naja, also die Figuren sind nicht realistisch zum Beispiel oder so, ne, weil das dann eben zu viel ist, ne, also zu viel Emanzipation, zu viel, jetzt will ich aber hier mal die Zügel in die Hand nehmen und so, ne, dass manche finden es dann auch wieder zu viel. Also es ist nicht einfach, da die Balance zu finden.
Ich finde es auch selber beim Lesen manchmal auch anstrengend, wenn man sieht, dass es sind ja oft so die gleichen Muster, männerdominierter Bereich und die Frau setzt sich durch und man so überlegt, wenn all das wahr wäre, dann hätte die damalige Zeit vielleicht irgendwie doch anders ausgesehen, wenn so viele die Chance gehabt hätten, sich dann wirklich durchzusetzen. Und diese Chance gab es ja gar nicht für so viele Leute, ne? Also für so viele Frauen.
Richtig, ja. Also ich habe auch bei Band 3 dann versucht, also bei dem Erbe der Teehändlerin habe ich dann in der Frankfurter Stadtgeschichte halt so ein paar durchaus interessante Dinge gefunden, also so eine Art Frauenhaus oder eine Kochschule und solche Dinge, Vereine, die es halt eben tatsächlich gegeben hat und so. Und die frühe sozialdemokratische Bewegung, und also da findet man dann in der Stadtgeschichte einiges, aber das ist ja auch schon viel später, das ist dann schon so 1890 rum, und habe das dann halt so als Hintergrund verwendet und habe praktisch dann so ein bisschen die Figuren auch da mit reingesetzt, weil das ist dann zwar so, und das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, es ist eine erfundene Geschichte, also bis, ne, zu einem gewissen Grad sind die Dinge natürlich erfunden, aber was mir dann immer wichtig ist, ist, dass der Rahmen zumindest stimmt, ja, dass ich also jetzt nicht einen Frauenverein erfinde 1820 zu einer Zeit, wo es das praktisch noch nicht gegeben hat, sondern das sollte dann schon den Tatsachen ungefähr entsprechen, ne?
Ja. Es ist ja auch manchmal, dass man dann so ein bisschen die Sachen zusammenführt. Also wie jetzt bei der Schokoladenfabrik, wo ich die Sibylle Merten-Schaffhausen mit reingenommen habe, die es ja wirklich so gegeben hat, und das zusammengeführt habe mit etwas, was ich erfunden habe. Also dadurch hat man ja auch so ein bisschen die Möglichkeit, nicht Sachen so total an den Haaren herbeizuziehen, sondern schon zu gucken nach Personen, die wirklich sowas erlebt haben und die wirklich sich da durchgesetzt haben und ihr Leben so gestaltet haben, wie sie sich das wie man sich das jetzt so vorstellt.
Aber das können ja eben auch alles so Ausnahmen gewesen sein, die dann eben nicht irgendwie einen Frauenverein gegründet haben, sondern ihr Leben so gelebt haben, wie sie es wollten. Und das hat schon irgendwie funktioniert. Ich muss auch gerade an meine Architektin von New York denken, die Emily Warren Roebling, die ja die Brooklyn Bridge mitgebaut hat. Und da habe ich auch in irgendwelchen Rezensionen dann nachher gelesen, na, so fortschrittlich war da aber niemand. Und es ist aber verbürgt, sie hat an dieser Brücke mitgearbeitet, wie viel oder wenig. Okay, darüber kann man streiten, aber es gibt zum Beispiel so Aussagen von ihr wie, ich kann so viel oder mehr als zwei Ingenieure, also männliche Ingenieure. Und es gibt auch Briefe zwischen ihr und ihrem Mann, dass diese Beziehung trotzdem wunderbar harmonisch funktioniert hat und der Mann nicht rebelliert hat, weil seine Frau besser war als er oder so. Aber, oh ja, und sie hat danach auch noch Jura studiert. Also es war zwar ein Studiengang speziell für Frauen, aber sie hat sich trotzdem nicht irgendwie großartig für Frauendinge engagiert, dass sie irgendwie andere Frauen gefördert und denen geholfen hätte, dadurch, dass sie eben so einen Einfluss hatte.
Mhm. Und dann sagen dann die Leserinnen, das hättest du doch eigentlich auch noch machen können.
Ja, stimmt.
Also entweder sie denken dann, so fortschrittlich war es nicht, oder sie denken, ja, wenn sie doch so aktiv ist, warum setzt sie sich dann nicht noch mehr für andere Frauen ein? Also,
na klar, das können wir uns ja auch fragen, aber tja.
Ja.
Ja, also das ist so ein bisschen, das vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen, ja, weil wir nun mal alle historische Romane schreiben, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man sich da immer bewegt, ja. Also historische Fakten, ich glaube, da sind wir uns einig, die sind uns alle wichtig. Und
kommt drauf an, wie gut es reinpasst.
Okay. Und man lernt selber immer sehr viel dazu. Du bist ja auch keine Historikerin, Rebecca, ne? Du bist auch so über den Weg der Schriftstellerei,
ja, genau,
zur Geschichtsschreibung gekommen.
Ja, genau. Ich habe Germanistik und Theaterwissenschaft tatsächlich studiert und hatte jetzt nie so richtig viel mit historischen Forschungen oder so, hatte ich noch nie was zu tun, aber fand es natürlich immer hochspannend, also alles, was sie um Geschichte gedreht hat.
Dann vielleicht noch eine Frage jetzt, weil du die Germanistik erwähnst. Wie ist das da gewesen in deinem Germanistikstudium? Hat da die Frauenliteratur aus dem 19, weil die Germanistik ist ja schon auch ein bisschen ein rückwärtsgewandtes Studium, ne? Also ist meine aktuelle Literatur okay, aber man beschäftigt sich ja auch viel mit Literatur aus vergangenen Jahrhunderten. Sind dir da Frauen begegnet oder ist da auch eine Lücke?
Also bei mir ist es jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, dass ich studiert habe.
Oh, Entschuldigung, aber, ja, ist gemein, ne? Mich sollte man eigentlich auch nicht mehr an meinem Studium fragen.
Aber ich kann auf jeden Fall so im Rückblick sagen, dass wir auf jeden Fall sehr viel mehr Männer gelesen haben. Also ich denke mal, auf 8 Männer kamen vielleicht 2 Frauen, so ungefähr. Mhm. Wir haben wirklich viel, viel mehr Männer gelesen. Und ich muss aber auch sagen, dass ich in der damaligen Zeit, also während ich studiert habe, da habe ich das selber kaum gemerkt. Also ich habe mich selber, ich habe mich immer mal wieder gefreut, wenn irgendwie Elfriede Jelinek besprochen wurde oder also wenn irgendwie eine Frau besprochen wurde. Es war aber tatsächlich immer eher die Ausnahme und ich habe darüber gar nicht so nachgedacht. Und wenn ich jetzt heute mir die Bücher angucke, die ich im Studium gelesen habe, über die wir im Studium gesprochen haben, fällt es mir so stark auf, dass ich es gar nicht mehr nicht sehen kann. Aber ja.
Ja, ging mir auch so.
Und das ist irgendwie eigentlich nur 10 Jahre her, ne, wo man eigentlich denkt, also ich hatte damals schon gedacht, dass ich irgendwie auf sowas achten würde und da reflektiert wäre, aber sehe ich heute echt alles komplett anders.
Ja, die Zeiten haben sich tatsächlich, Gott sei Dank, ne, muss man sagen. Also ich finde schon, dass sich was geändert hat. Also jetzt zu der Zeit, wo ich jetzt studiert habe oder dann auch so meine ersten Jobs hatte irgendwie, hat sich auf jeden Fall was geändert. Ich weiß noch, in der Werbeagentur zum Beispiel, wo ich gearbeitet habe, da hat man viel mehr einfach so hingenommen an Bemerkungen,
ja,
oder also eigentlich unglaublich aus heutiger Sicht.
Ja,
aber gut, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn wir das jetzt noch. Ja, ich würde sagen, wir kommen auch. Ich hab gar nicht die Uhr im Blick, wie weit wir. Ja, so 40, ja. Wir müssen eh so langsam zu unserem Podcast-Ende kommen.
Weißt vielleicht du übrigens noch.
Entschuldigung, vielleicht noch so ein bisschen Perspektive, was deine Leserin Rebecca erwartet, wenn du da was dazu sagen kannst oder darfst.
Ja, also
wir haben bald Buchmesse und Buchmesse ist immer so der Zeitpunkt, wo neue Dinge in die Welt entlassen werden.
Ja, ich bin auch jetzt schon ganz, ganz aufgeregt die ganze Zeit, weil jetzt ist ja auch gerade so die Zeit, wo also Cover-Reveals stehen so kurz bevor. Ich darf nächste Woche mindestens ein Geheimnis lüften. Also nächstes Jahr erscheinen also mindestens zwei Bücher von mir. Also ich spreche jetzt erstmal von den beiden Büchern, die im Frühjahrsprogramm, also es werden auf jeden Fall zwei Bücher im Frühjahrsprogramm von mir erscheinen. Eins davon unter Rebecca Eder im Rowohlt Verlag. Das ist dann sozusagen der Nachfolger von Duft von Zimt, aber auch wieder ein Standalone und spielt eben, wie gesagt, während der Märzrevolution. Da ich noch nicht weiß, wie viel ich noch verraten darf, lasse ich es erstmal dabei. Aber ich bin auf Social Media auch aktiv, also auf Instagram und auch seit ein paar Wochen auf TikTok. Und da werde ich da auf jeden Fall, sobald ich darf, alles weitere enthüllen.
Das verlinken wir natürlich auch.
Das ist total lieb. Genau, und dann wird außerdem noch, werde ich noch einen weiteren Roman dann veröffentlichen, aber darüber darf ich nächste Woche erst mehr verraten.
Ja. Zu früh aufgenommen.
So eine Woche später, ich hätte alles sagen dürfen. Genau. Ja. Vielleicht steigern wir sich Spannung.
Gut, aber
so.
Wir können ja vielleicht dann, wenn es dann erschienen ist, wir können das ja dann trotzdem noch mit in die Shownotes schreiben, sobald wir dann dürfen.
Stimmt, genau. Und dann
ja, das wäre schön. Das wäre total
dann,
gut.
Dann tragen wir das noch nach. Und deinen Podcast sollten wir vielleicht auch noch erwähnen.
Stimmt. Ich habe auch selber einen Podcast mit einer Freundin, mit Rebecca mit C. Also ich heiße auch auf Instagram und auf TikTok Rebecca mit K. Also unter dem Namen findet ihr mich. Und mit Rebecca mit C mache ich einen Podcast. Sie ist Psychologin und wir sind seit vielen, vielen Jahren befreundet, also schon seit der Schulzeit. Und wir sprechen übers Schreiben, aber auch über Psychologie und haben festgestellt, dass dass unsere beiden Berufe sehr, sehr viele Schnittstellen haben und dass wir uns da voll gut austauschen können von diesen beiden Seiten, jeweils über unterschiedliche Themen, manchmal ein bisschen psychologischer, manchmal ein bisschen mehr, was Literatur und Schreiben angeht, aber genau. Und der heißt Platonisch nackt.
Ich habe zuerst einmal gelesen, Platoni schnackt. Ja. Mich gefragt, wer schnackt denn da?
Auf Instagram haben wir schon ein Wort geschrieben, Platoni schnackt. Ist auch nicht schlecht, finde ich.
Genau, wer ist denn Platoni?
Wer ist dieser Platoni?
Genau.
Ja, kann ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Genau, habe ich auch schon in ein paar Folgen gehört von Platoni schnackt.
Und ihr habt auch ein Buch zusammengeschrieben.
Genau, das heißt Freunde fürs Leben? Fragezeichen. Das ist ein Sachbuch über Freundschaft und darüber, wie man gerade, wenn man schon erwachsen ist und der ganze Alltag so dazwischen kommt, es schafft trotzdem noch tiefgehende Freundschaften zu führen.
Sehr schön.
Ach, sehr schön. Ist doch ein schöner Schluss. Tiefgehende Freundschaften klingt gut. Ja, hast du noch eine Frage, Petra?
Rebecca, was machst du denn heute noch? Kannst du heute noch schreiben oder haben wir dich jetzt so viel gefragt, dass der Kopf leer ist?
Vielleicht schreibe ich gleich nochmal. Also ich mache manchmal, dass ich so 40 Minuten Schreibsession einlege, wirklich nur ganz kurz mit so einem klaren Ende. Das ist manchmal ganz cool. Mal gucken, ob ich das noch, ob ich das heute noch schaffe. Und sonst wollte ich noch zum Sport.
Auch sehr gut.
Genau. Ja, ist ganz wichtig, in den Alltag einzubauen. Ich habe auch festgestellt, wenn man so viel schreibt, muss man sich auch viel bewegen. Sonst.
Ich finde gerade, also seitdem ich auch zu Hause arbeite den ganzen Tag und ich habe halt, ich sitze einfach so ungesund. Ich habe keinen ordentlichen, also ich das würde sich für mich nicht lohnen, weil ich immer im Schneidersitz sitze. Ich habe keinen ordentlichen Schreibtischstuhl und ja, ich sitze einfach völlig falsch. Also ich muss mich wirklich viel bewegen am Tag, sonst habe ich Rückenprobleme. Das war so zum Abschluss.
Oh, das ist jetzt kein so schöner Schluss eigentlich.
Ah, Freundschaft und Sport, ich finde, das ist ein toller Schluss.
Man kann ja auch mit Freunden Sport machen. Das ist ja auch eine super Gelegenheit, um die tiefgehenden Erwachsenenfreundschaften zu pflegen.
Und im Schneidersitz, das klingt auch irgendwie entspannt, finde ich.
Genau.
Und ja, Homeoffice ist, also ich mag das ja auch, muss ich sagen. Also ich finde das schon auch ganz schön, mir das alles so einteilen zu können und so.
Ja, ich liebe
inklusive
es.
Sport. Ja, liebe Petra und liebe Rebecca.
Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir total Spaß gemacht, bei euch zu sein.
Das ist schön. Wir können ja auch mal zu Platoni Schnackt kommen.
Ja, stimmt, das wäre mal eine gute Idee. Dann schnackt ihr mal mit uns Platonis.
Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.